Ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Erlaubnis des Urhebers des benutzten Werkes verwendet, verwertet und veröffentlicht werden. Das gilt auf der ganzen Welt. Das ist auch die Fattengesetz.
Sagt Otto Walkes, mit dem ich für den Podcast Lange Ohren über seine Ausstellung in der Wiener Albertina gesprochen habe. Otto zählt zu den bekanntesten Comedy-Größen des deutschsprachigen Raumes. Sein Wortwitz, seine musikalischen Parodien und legendären Fernsehauftritte sind Goldstandard deutscher Komik. Was die wenigsten wissen, Otto Walkes studierte in den 1970er Jahren an der Kunstakademie und ist auch deswegen ein begnadeter Comiczeichner. Nun hat er sich auf Einladung der Albertina berühmte Grafiken von Bruegels, Dürer, Klimt und Schiele vorgenommen und ist künstlerisch mit diesen Meisterwerken aus der Sammlung der Albertina in den Dialog getreten. Wie er es geschafft hat, seine berühmten Ottifanten in die Albertina zu schummeln und sich selbst damit in den Olymp der Kunst einzuschleusen, dazu gleich mehr. Mein Name ist Clarissa Stadler und ich begrüße sehr herzlich Otto.
Hallo Clarissa.
Lange Ohren, der Albertina-Podcast.
Wie ernst gemeint war der Wunsch, den du letztes Jahr im Sommer im ORF deponiert hast, einmal deine Kunst in der Albertina ausstellen zu wollen? Und was ist dann passiert?
Immer wenn ich in Wien war, war ihr eine ganz besondere Ausstellung. Da habe ich einem Redakteur mal gesagt, beim Interview, was ist Ihr Traum? Soll ich euch für einmal Captain der Albertina ausstellen? Und so kam es dann zustande. Naja, habe ich ein paar Vorschläge gemacht, ein paar Ideen haben wir gemeinsam entwickelt, dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann schon mal versucht, wir mussten ja erstmal diese, um eine Möglichkeit, wir mussten erstmal diese Malgründe müssen wir erstmal haben. Malgründe, weil die ja den Patinaton, Papier und Leinwand, da mussten wir erstmal genau inspizieren, um das zu vergleichen. Und zu Hause haben wir noch jemanden hingeschickt, der die Mischung vorgenommen hat, die kam dann zurück und so weiter. Und dann habe ich da auch meine Zeichnung angefertigt, wieder zurückgeschickt und er war begeistert und so. Ja, so in dem Konzept arbeite ich mal weiter, habe da so 14 oder 15 Bilder angefertigt. Und da kam es dann dahin zu dem Besuch und jetzt bin ich hier und stelle einfach aus, diesen wahnsinnigen Prunkseelen.
Ist das nicht toll?
Ja, mir fehlen die Worte. Ich
bin von so null auf Albertina.
Ich bin so beeindruckt, dass ich habe es ja gerade gesehen, ich habe meine erste Führung da gerade gemacht. Und das war wirklich toll, wie der identisch diese Rahmen miteinander da gebaut wurden und hingehängt wurden. Eine Präsentation, die ich bisher noch nie so erlebt habe in meinen künstlerischen kleinen Werken.
Es sieht wirklich fantastisch aus, muss ich sagen. Also deine Arbeiten, deine Interventionen auf den wunderschönen Seidentapeten. Ich wollte gerne dazu kommen, dass ja viele Leute gar nicht wissen, dass du ein Künstler bist und eine künstlerische fundierte Ausbildung hast. Du hast ja in Hamburg studiert.
Ich habe in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste, die HFBK in Hamburg, habe ich studiert. In den 70er Jahren, 8 Semester. Ich wollte, die nahmen nur Pädagogen auf. Das heißt, ich musste also auch Pädagogik noch belegen. Weil ich denn,
das heißt, du wolltest Lehrer werden?
Ich wollte nicht Lehrer werden, ich musste Lehrer werden, weil ich so gerne freie Kunst studieren wollte. Unter der Voraussetzung, dass sie nur Pädagogen aufnahmen, musste ich dann auch Pädagogik noch studieren. Und dann habe ich da auch ein Praktikum gemacht in der Schule und Entwicklung des westeuropäischen Schulwesens seit Beginn des 19. Jahrhunderts und so weiter. Und das hat mich nicht so interessiert. Und dann, als ich die Referendarzeit in der Klasse, dann mittlerweile hatte ich schon eine Karriereentwicklung durchgemacht, da eine Schallplatte schon aufgenommen, war also bekannt in bestimmten Kreisen, die Kinder kam ich in die Klasse, war natürlich jemand, Otto, mach uns die Tatsachenruf, Holiday Hitty und so. Es war also Unterricht nicht möglich. Und hab dann eben weiter gemalt. Und zwar mein Professor war der Professor Thiemann, ist leider verstorben. Und dann hier der Herr Hausner, das ist ja ein Wiener, Hausner, Adam, warum zitterst du? Otto, was willst du hier? Und so, und der kam dann mit seinem großen Rolls-Royce vorgefahren, schaute sich die Bilder an, die ich da gemalt habe. Und das Mädchen mit der Wollmütze habe ich in seinem Stil dann auch so gemalt, mit dem Punktilismus, ganz Striche und dann die Schichten, um da texturliche Unterschiede herauszukitzeln, so wie im Wolle, Seide, Pelz und so weiter. Und das hat mir ganz gut gelungen. Und da war ich so stolz, da stellte ich in der Kamera rein, guckte, ging näher und kratzte kurz so, interessant, was die jungen Leute heutzutage alles fertig bringen. Ja, und dann sind wieder nach Hause gefahren. Und sagt, naja, dann habe ich weiter wieder, kamen ja meine Fernsehshows und so weiter. Aber ich habe die Malerei nicht vernachlässigt. Ich habe immer weiter zu Hause weiter gemalt.
Wie war denn das damals so, also in den 1970er Jahren, so die Kunstszene, das war ja vermutlich völlig anders als heute. Wie war so der Spirit? Und wenn du das vergleichst mit der heutigen Kunst, wie?
Naja, das war so Lindenberg, der fing da ja mit an. Der hat da seine Zeichnung da gemacht, alles Roger in Kambodscha und so weiter. Und ich habe dann versucht, immer meine Ottifanten immer in so im Stile von der klassischen Weiße einzubringen, weil ich hatte immer das Gefühl, in den Galerien, weil ich viele Galerien besucht habe, wurde zu wenig gelächelt oder gelacht. Wenig. Und wenn du ein bestimmtes Motiv hast, an das sich die Leute erinnern, Mädchen mit dem Perlenohrring oder wie klassisch, oder der Mann Goldhelm und so weiter, dann gehen sie näher, und wenn du dann den kleinen Bruch machst, wenn du da plötzlich auch die Fangen irgendwie da reinsetzt oder einbringst, dann erkennen sie es und freuen sich. Dann sind sie überrascht und auf angenehme Weise. Und das hat Spaß gemacht. Und das hat plötzlich dazu geführt, dass da irgendwelche Galeristen auf mich zukommen, sie müssen bei uns ausstellen und hier und da. Und dann ging es mal weiter. Und jetzt bin ich in der Albertina. Ich könnte halt nicht aufhören.
Bleiben wir noch ganz kurz in den 1970ern. Du hast in einer legendären WG gewohnt mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. Was habt ihr da getrieben in dieser WG? Kannst du mal ein bisschen aus der Schule plaudern?
Das ist jetzt sehr intim, die Frage, was habt ihr getrieben? Wer hat wo? Nein, das ist, war eine WG, das war so die Gründung der Hamburger Szene quasi. Ja. Wir hatten da, also Lindenberg war da, Marius Müller-Westernhagen, Otto, und dann waren auch noch einige Spiegelredakteure, und es waren also 15 Leute haben da gewohnt in dieser Villa Kunterbund. So nannte man sie damals. Und da wurde gefeiert, ja, da wurde auch viel, waren wir viel Aktionismus in der Stadt. Will Lindenberg packte, hat einen anderen Tagesablauf, der packte sein Schlagzeug aus um 4 Uhr morgens. Dann kam ich dazu, oh, Lady, du hattest mal das Fest an Hand, stimmte noch die Gitarre. Und da kam Hans Otto, der Manager, da von oben runter, ich ziehe aus. So, es war immer irgendwie was los. Aber das sollte auch eine Show stattfinden zu der Zeit. Und zwar der WDR war interessiert in eine Fernsehshow mit Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen, Otto Walkes Show. Es wurde Fotos gemacht und so weiter. Und die Vorbereitung zu dieser Show hat so lange gedauert, dass jeder von uns schon eine Einzelkarriere gestartet hat. Ja, der Udo war mit seinem Hoch im Norden hinter den Deich. Und Marius Müller spielte einen Film, Theo gegen den Rest der Welt, war sehr erfolgreich. Und ich mit meinem kleinen, erst wenn nach 10 Jahren redet, und so.
Ihr
und
war zu schnell sozusagen.
Wir waren sehr schnell.
Schneller erfolgreich als der WDR überhaupt nachgekommen ist.
Ja. Und dann hat jeder seine Solo-Karriere gestartet. Und dann kam bei mir die Tournee, und dann kam das Fernsehen, und dann kamen die Filme, und dann, und jetzt kommt die Albertina.
Also statt dem Trio Infernal hat jeder von euch eine Solo-Karriere gemacht. Habt ihr heute noch Kontakt eigentlich?
Ja, wir haben sehr viel Kontakt, sehr in Kontakt. Wir haben uns auch gesehen, auch für irgendwelche Sondersendungen, die im Fernsehen laufen, wenn mal wieder eine Festlichkeit ist oder so. Und Udo kommt ja immer mal rüber, und ich gehe immer mal rüber, und dann sind ja Nachbarn. Und immer auf die letzten Touren haben wir bei Udo immer noch als Überraschungsgast aufgetreten, haben wir zusammen gesungen. Der Kreis ist heiß. Und er ist auf dem Heimweg, wird's hell.
Es hat sich also schon früh abgezeichnet, dass du ein begnadeter Zeichner bist. Okay, auch Maler, aber eben vor allem Zeichner. Cartoons waren schon ganz früh sehr erfolgreich. Damit hast du dir ein Markenzeichen geschaffen. Aber wann und wie bist du auf die Idee gekommen, dass du in so berühmte Meisterwerke eingreifst und die so ein bisschen parodierst?
Naja, ich war ja früher in der Schülerzeitung, habe ich dann schon die Lehrer karikiert und habe dann schon kleine Elefanten gezeigt oder so. Der Ortifant war eigentlich das Resultat eines verunglückten Selbstporträts. Ich habe mich versucht zu zeichnen im Spiegel, Kontur, und mein Vater so, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, aus Verlegenheit habe ich den Rüssel, die Nase verlängert, weil die Ähnlichkeit war nicht da, und habe dann die Stummelohren gemalt, die beiden Beinchen drunter, und das war ein Elefant, den habe ich dann Ortifant genannt. Der nahm auch teil in den Schülerzeitungen und kam mit kleinen Scherzen gut an.
Aber zum Beispiel Edward Munch, der Schrei. Wie bist du auf die Idee gekommen, da einfach einzutreten?
Naja, das ist ja nur solche, die neigen ja geradezu zu Parodie, solche Gemälde. Das ist durch Galeriebesucher, als ich nach Hamburg gezogen bin. Von Emden, ich bin von Emden nach Hamburg, das war ja meine Studentenstadt, das war meine Zeit. Ich wollte eigentlich nach Stuttgart oder so, wo meine Tante da wohnte, aber mein Bruder hat mich gewarnt, lass es lieber, du bist so da. Und dann bin ich in Hamburg geblieben. Das hat mir gut gefallen, da war es alles flach. Die Leute grüßen sich mit Moin, alle morgens und mittags und abends. Und das war, ich fühlte mich zu Hause. Und da bin ich dann geblieben. Und dann habe ich auch gleich noch die Möglichkeit gehabt, in kleinen Clubs aufzutreten. So, da gab es so Dennis Pan oder so Onkel Pö. Da konnte man mit der Gitarre von Open Mic Night, Holiday, und kleine Scherze machen. Und bei mir war es immer so, ich war so nervös, und dass mir das Mikro immer runtergefallen. Ich habe Lieder, seriöse Folklore gemacht, so von Bob Dylan und so weiter. Aber in der Nervosität ist mir das Mikro runtergefallen, habe mich entschuldigt. Tut mir leid, komm nicht wieder vor und so. Und da kam die Entschuldigung besser an als meine Musik. Und das ist dann bis heute dabei geblieben. Und dann habe ich immer noch weiter studiert und immer wieder durch meine Galerie, besonders im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, habe ich mir das angeschaut. Und das sind eben diese Edmund und diese Schreigeschichten und so, die erlauben mir so mit dieser Vielfalt so eine Parodie, wenn du ein bisschen, wenn du es länger anguckst, denkst du, guck mal, zum Beispiel Dürers Hasen, ja.
Da kommst du gleich auf Ideen, oder?
Da, ja, da habe ich auch gemacht. Ne? Das ist ja vorne in dem Buch, da in der Otto Beats Albertina, ist ja auch drin.
Was siehst du zum Beispiel als erstes, wenn du diesen Hasen siehst? Sind es die feinen Härchen?
Wenn ich den unteren Teil austauschen kann mit einem Ottifanten und den Ottifanten noch ein paar solche Ohren ankleben, da siehst du Dürer drin, das ist wichtig. Dass du Dürer da drin erkennst. Mit dem Stil habe ich das versucht zu malen und kannst dir gleich mal an dem Buch anschauen, dann siehst du es.
Du hast ja den Dürerhasen gemacht, du hast aber auch ein Rasenstück gemacht, wo gleich gemäht wird. Wie kam es denn dazu? Da kriegt mir dann ja gleich Angst und Bange eigentlich.
Das Dürers kleines Rasenstück, ja, das ist so ein klassisches Werk, das ich immer geliebt habe.
Also Dürers Rasenstück, man kennt die Arbeit. Ich beschreibe sie hier nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus einer Wiese. Man sieht irgendwie Blätterwerk und so feine, zarte Gräser und so kleine Blumenblüten. Ja, und dann kommt Otto und kommt auf Ideen.
Ja, da komme ich auf Ideen. Wie kann ich das verfehlen? Wie kann ich das erweitern? Und dann kommt meine Version, ist eine Zusatzversion. Dann nehme ich den Ottifant mit einem Rasenmäher und der versucht, das Rasenstück eben glatt zu machen.
Ist nicht ein bisschen brutal?
Ganz im Gegenteil. Das ist ja die Parodie ist ja immer die aufrichtigste Form der Verehrung. Und das freut mich dann, wenn es zusammenpasst.
Mir gefällt wirklich sehr gut der Titel Final Cut, weil es ist so doppel- und vieldeutig eigentlich.
Es ist ein Final Cut. Ich will dich zu sehr darauf einigen, man sollte sich überraschen lassen, wenn man hierher kommt und sich das anschaut, weil ich bin selbst überrascht gewesen, in diesen Prunkräumen plötzlich solche Zeichnungen von mir. Also so ein großes Kompliment habe ich noch nie bekommen.
Mir fällt dazu auch ein Lied von Reinhard May ein und das hat meine Mutter nämlich ganz früher immer, komme ich jetzt drauf, so gesummt. Das hat mit der Arbeit auch zu tun, oder?
Ja, wie schon Reinhard May sang, irgendein Depp mäht irgendwo immer.
Das war's, genau. Also wir haben dieses schöne Rasenstück gesehen und dann gibt's noch eine tolle Arbeit. Da sieht man ja nur einen Flügel. Es ist aber ein sehr berühmtes Meisterwerk. Heißt Der Flügel einer Blauracke. Circa um 1500 ist ein Aquarell. Schimmert schön in Blau, Grün. Und jetzt kommt Otto ins Spiel, der ostfriesische Götterbote, und macht was aus diesem Flügel?
Ach, das ist doch ganz einfach. Der als ostfriesischer Götterbote trage ich stets eine Kappe mit zwei Flügeln. Das habe ich schon früher auf meinen LPs schon gehabt, ja, aus Plastik versilbert. Die musste ich einfach nur austauschen mit Dürers Blaurackenflügel. Und den zweiten habe ich dann dazu gemacht. Und die Kappe trage ich noch heute.
Aber es sind nicht nur die berühmten Arbeiten von Dürer. Es haben dich auch Gustav Klimt und Egon Schiele gereizt. Ja, hier haben wir so eine sehr düstere Zeichnung von Gustav Klimt.
Gefällt dir das nicht?
Ich finde es sehr, sehr düster und auch ein bisschen...
Das liegt daran, weil es eine Kohlezeichnung ist. Und die habe ich jetzt nicht fortgesetzt, sondern habe das Bild nochmal genommen und der jungen Dame einen Rüssel geliehen.
Und es kriegt dann so einen grotesken Twist. Plötzlich mutiert diese Dame da mit Cape zum Rüsseltier. Wie ist das passiert?
Der hat doch seinen Zweck erfüllt. Das sollte es auch. Wenn ich das Bild sehe, eine Kohlezeichnung verklebt, dann... Wenn ich auch nicht für einen kleinen Ottifanten drin verstecken, dann mache ich es eben so. Das war nur eine Umsetzung und das hat funktioniert.
Gustav Klimt ist ja so typisch für Wien, Jahrhundertwende, Jugendstil. Hast du zu dieser Zeit irgendeinen Bezug? Gefällt dir das eigentlich?
Ja, das war bestimmt eine interessante Zeit. Die Belle Époque mit der Salonmalerei. Wunderschöne Frauen, wunderschöne Bilder und so. Also wenn man Fotos dieser Frauen sieht, haben den Eindruck, so toll sahen die auch nicht aus. Die ganze schöne Epoche ist so eine Wunschvorstellung, so für die Normaler wie Klimt verantwortlich sind. Also Schiele hat dann das Gegenprogramm entwickelt. Glasharte Realität. Das ist so eine schöne Weisheit.
Ja, aber ist es nicht ein bisschen gemein gegenüber Klimt, wenn man Schiele als, du meinst glasharte Realität, weil er so nicht so hübsche Damen gezeichnet hat, sondern
ja
ein bisschen...
Und den zu parodieren ist nicht sehr einfach, ja, weil er doch die glasharte Realität zeigt, verknöcherte Gesichter, Körper und so weiter. Und bin trotzdem ganz überrascht, das ist mir einigermaßen gelungen, wie sehr sich das Verhalten dieser Person verändert, wenn du einen Ottifanten dazufügst. Die trägt so immer das Lächeln des Gesichtes. Wie eine ganz normale, groteske, kleine Karikatur, aber sehr angenehm und sehr freundlich. So hat hier eigentlich eine Verbesserung stattgefunden, habe ich das Gefühl.
Auf alle Fälle. Aber sag, was ist schwieriger, Gustav Klimt oder Egon Schiele, also nachzuzeichnen?
Das ist ein Unterschied. Ist Rembrandt schwieriger als Monet? Ich weiß es nicht. Das ist egal. Schwierig sind sie alle, weil das ja große Künstler sind. Sie zu kopieren ist zu einfach, aber dann noch sie mit in eine Charakteristik zu, mit einem anderen Charakter zu versehen, in dem ein Motiv.
Aber ist Kopieren nicht auch schon sehr schwierig, stelle ich mir vor?
Das Kopieren ist schwierig, ja.
Das wie machst du das
überlassen wir dann Beltracchi oder so. Und dann unterschreibe ich dann mit Schiele, das machen wir nämlich. Das wäre Diebstahl. Das ist ja, da kommt immer das Gefühl, du kopierst die Bilder, darf man das ist rechtlich? Na, ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Erlaubnis des Urhebers des benutzten Werkes verwendet, verwertet und veröffentlicht werden. Paragraph 18 Urheberrechtsgesetz.
Aha, weißt du,
das
auswendig.
Gilt auf der ganzen Welt. Das ist das Ottifantengesetz. Kann man eine Anwaltsschrift nachlesen? Das Ottifantengesetz. Das heißt, wenn ich einen Ottifanten dazu führe, baue das Bild ein bisschen rum. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten und du unterschreibst, es ist rechtlich sauber.
Wenn du so an so eine Arbeit herangehst, ich habe gelesen, die Grundierung, das soll ja so ein bisschen wie die alten Blätter aus der Albertina aussehen.
Wenn du über die Arbeit sprechen willst, das war kompliziert. Die hat mir diesen riesen Wälzer vorgelegt, Albertina. Die hat 1000 Bilder und ich durfte mir was aussuchen. Da habe ich diese 12, 13 Werke und Bilder ausgesucht. Die möchte ich gerne nehmen, die einzig für eine Parodie. Sind auch nicht zu viel Arbeit, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend. Den Fragonard oder sowas, einfach. Und dann, um dann noch eine Verbindung herzustellen, mussten wir denselben Grund. Den brauchte ich. Ich habe jemanden hingeschickt, guckte dies an. Aber der Abdruck im Buch vom Orgel ist natürlich unterschiedlich, also in dem Wälzer, ist Unterschied zu dem, auch das Faksimile. Alles sieht anders aus.
Ja.
Von der Intensität, von der Färbung. Das macht aber nichts. Das bereichert das Ganze noch. Wenn du den Stil beibehältst und veränderst nur leicht den Grund, kriegst du eine ganz andere Stimmung. Das ist so wunderbar.
Und technisch hast du da getrickst, um diese Bräunlichkeit heute herzustellen? Hast du was gemacht?
Das habe ich bisher, mache ich jetzt in den letzten Jahren mal mit, es gibt natürlich, du kannst eine Lasur nehmen oder so, oder irgendwelche Lacke, aber ich mache es mit aus Friesentee. Ich braue mir einen Tee, den ich normalerweise trinken würde, aber mache ihn etwas stärker. Lass ihn abkühlen, nimm die Leinwand, gieß ihn langsam da drüber und versuch das in eine bestimmte Richtung zu verändern. Dann kriegt er diesen Patina-Effekt, der ist ja sofort da. Lass ihn eine Stunde oder ein paar Stunden trocknen am nächsten Tag und mach dann die Zeichnung da rein.
Genial.
Mit kürzer Tempera Umbra, die Zeichnung, die ich vorher mit einem Bleistift vorgezeichnet habe, mach die Zeichnung da rein. Dann lege ich, dass es trocknet, und dann kommen die Weißhöhungen, Nasenspitze, und so weiter, Schulter, Gesicht. Und dann kommt darüber die Farbe. Leicht deckend, leicht lasierend, kommt drauf an, was für Effekte man erzielen will.
Und hast du das mit dem Tee erfunden, oder ist es schon eine anerkannte Technik?
Das war im 15. Jahrhundert von einigen Malern benutzt worden. Aber die Lichtstärke, die Lichthaltbarkeit und die Haltbarkeit sowieso ist nicht gewährleistet. Da muss doch irgendwie noch so eine ältere Farbe dazu mischen, eine kürzer Tempera Umbra oder sowas, ja, um diesen Effekt wirklich auf Dauer zu halten. Ich habe doch das Bild gemalt, Mädchen mit der Wollmütze, also mein erstes Bild war das in der Kunstschule. Das habe ich heute noch und will ich 100% nach dem Stil der alten Meister mit selbst aufgemischten Farben und Venezianer Tempentin und ich weiß nicht, was alles dazu kommt. Und die Gase auch selbst gemacht und so weiter. Das Ding ist jetzt 50 Jahre alt und es hat schon draußen gelegen und so, aber hat immer noch die Farbintensität. Das ist so wichtig, das ist was für die Nachwelt. Ich habe zwar nichts davon, aber hört sich gut an.
Was bist du eigentlich für ein Künstler bei der Arbeit? Bist du ein ungeduldiger Künstler? Bist du einer, der so ganz versinkt und dann so wird es kontemplativ? Oder bist du jemand, der so wie Jackson Pollock so ruckartig was macht?
Das ist
oder?
Ja bei so präzisen Arbeiten ist das ruckartiges nicht so erforderlich. Du musst schon Zeit nehmen. Es ist keine Meditation, aber es ist entspannend. Auf der anderen Seite, innen drin, ist wie beim Verliebtsein. Wenn du verliebt bist, das ist ja das Gehirn. Das Gehirn ist ja eigentlich dafür, dass für das Rationale zuständig. Und das ist dann plötzlich ausgeschaltet, ist praktisch tot. Und innen im Körper selbst herrscht Aufruhr und Chaos. Und dann fliegst du los, ja, aber immer gebremst. Das ist schon, macht einen Riesenspaß, wenn du plötzlich erst entsteht was. Und die nächste Schicht, ich will jetzt nicht auf ein bestimmtes Bild, und die nächste Schicht liegt drauf, plötzlich verändert sich die Textur. Mhm. Dann ist aus der Wolle ist plötzlich wirklich Wolle geworden oder so. Und dann kommt jemand rein, was machst du da gerade? Ja, guck schon. Wow. Das Lob brauchst du. Und dann ist es bestätigt, ist deine Arbeit auch noch.
Hörst du eigentlich Musik bei der Arbeit?
Also wenn ja, klassische Musik halt, habe ich manchmal. Dann höre ich mal Billy Joel, den mag ich da ganz gern. So Musik der 70er, irgendwas läuft immer.
Und klassische Musik auch?
Ja, klassische Filmmusik auch, ja. Klassische
Filmmusik?
John Williams, ja, das liebe ich auch so. Aber so, das verrückt, dass die Musik mich so beeinflusst, diese Filmmusik. Das ist gefährlich, aber es entsteht auch etwas.
Und bei der Klassik würde mich einfach nur so interessieren, hast du da eher so Bach oder eher so was Wildes oder irgendwie Opulenz also mit Bach, Wagner?
Mozart, Bach, ich höre eigentlich alles, was es in Klassik gibt.
Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück in diese Zeit der 70er Jahre und dann auch 80er Jahre. Was mich auch interessiert, was auch nicht so bekannt ist, dass du ja mit dieser sogenannten neuen Frankfurter Schule ja sehr eng warst eigentlich. Also Robert Gernhardt, ein sehr geschätzter Autor von mir, sind ja, gibt ja diese tollen Gedichte von dem. Und ihr habt ja eigentlich zusammengearbeitet, oder?
Ach ja, der Bernd Eilert, der lebt ja noch, der ist ja noch da. Na, wir haben schon seit 50 Jahren arbeiten wir zusammen. Wir sind ein Team gewesen, die ganzen Filmdrehbücher geschrieben haben. Zusammen haben wir gesessen in einer konspirativen Wohnung in Frankfurt und haben da die Drehbücher entwickelt für Shows, für Filme, Fernsehshows und so weiter. Und das begann eigentlich damit, dass ich einmal einen Text von Robert Gernhardt, das war das Gebet, lieber Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du und nimm doch endlich hin, dass ich was Besonderes bin. So, nun, ich schätze meinen Namen, sonst setzt es etwas Amen oder so. Und da, so haben wir zusammengefunden. David, wie fandst du mein Gedicht? Das war vielleicht ganz gut. Ja. Wir konnten doch mehr mit finden, vielleicht bestimmt zusammen. So saßen wir zusammen. Er hat seine Frankfurter Schule auch dazugeholt. Die Lieben haben natürlich unter einem ganz anderen Niveau geschrieben. Aber das ist jetzt die Schule der Hochkomik. Wenn ich als kleiner Student da mit meinen Holiday Indie oder so. Und da musste ich erst einen Weg finden, wie wir gemeinsam dass so solche Sachen massentauglich machen. Das ist uns gelungen.
Aber man spürt, dass ihr eine ähnliche Art von so dadaistischem Humor habt?
Das waren die Herrschaft waren mir weit voraus, aber sie haben zurückgefunden zu mir. das war schon richtig, ja. Da haben wir lange zu und wir konnten es nutzen, den zu viert. Und das Starke war, wenn wir zusammen gearbeitet haben, dass jeder in eine bestimmte Richtung denken durfte. Er wurde nicht ausgebremst. Und er wurde darüber diskutiert. Ist der Gedanke gut? Geht das? Mein kleiner grüner Kaktus, singst du mit der Gräfin im Wagen? Mein kleiner grüner Kaktus? Das geht ja nicht. Das gibt's nicht. Das wurde akzeptiert und haben wir das Gedanken darüber gemacht. Und das war sehr kreativ. Das waren kreative Jahre. Bis heute.
Ja.
Einige haben uns verlassen, einer ist noch der Pink Knorr ist noch da.
Also ihr wart so ein kleiner kreativer Cluster, so eine Nische.
Richtig.
Und habt eure lustigen, spaßigen und intellektuellen Möglichkeiten ausgelotet und dann ist es plötzlich immer größer geworden. Dann wurde es so quasi zu einer, also in deinem Fall zu einer populären Massenbewegung. Das kam gut an, oder?
Es kam gut an, ja. Konnte mir später auch den Pulli leisten, den ich mir immer gewünscht habe und so. Es war echt einfach, ich habe es bis heute noch so durchgezogen, ja, merkwürdigerweise. Und jetzt mit der Malerei, das hat sich auch intensiviert, habe ich plötzlich eine Ausstellung gehabt im Museum für Kunst und Gewerbe, das war schon etwas größer. Und dann kamen noch kleinere Ausstellungen, einmal in irgendwelchen Galerien, die dann kamen und sich dann darum gekümmert haben.
Du bist einfach ein sehr vielseitiges Talent, weil du kannst eigentlich alles. Du kannst Musik, du kannst also Gitarre spielen, singen.
Ja, ich spiele sehr gerne Gitarre, aber das ist alles nur für den Hausgebrauch, weißt du? Es gibt immer jemand, der das besser kann. Und
ja.
Darüber musst du dir im Klaren sein. Ich sag, du denkst, ich bin der Größte. Und für mich war es immer eine Seifenblase. Irgendwann diese Karriere ist irgendwann vorbei. Alles, verstehst du? Aber ich habe eben alles ausgenutzt. Ich war nur im künstlerischen Bereich tätig. Über Musik, Gitarre, Schlagzeug, Instrumente, Klavier.
Und jetzt kommt eben die Kunst mehr zum Zug in diesen Jahren, kann man sagen, oder?
Kommt immer mehr zum Zug, immer mehr. Ich habe ja auch, trete ja auch hier mit dem Happelstadion, habe ich mit einer Band mal was gespielt, das ist auch eine Möglichkeit. Und das war auch ganz nett. Bin in dem Mozartsaal, bin ich ja früher in den Anfang der 70er aufgetreten, sogar 2 Auftritte pro Tag. Da war das diese Geschichte mit der Turnherr, das war wahnsinnig überraschend, dass das so unsere Zuschauerschaft und Zuhörerschaft gefunden hat.
Das ist bis heute einer der beliebtesten Clips, den man
ich
auf der Mediathek
abrufen kann. Sie war fantastisch, dass sie die Geduld hat, das zu akzeptieren. Weil ich dachte, ich passe doch mal in diesen Rahmen hier rein. Was? Angeklappt, da irgendwie zu lassen, ich sehe an die Maske gesehen. Ich habe nicht an die Maske gesehen, ich habe nur mit dem Hass gefickt. Da habe ich mich mit Hass bewegt und dass er wohl den Gast der Region Denner drin war. Und so weiter. Und da stammt der Mensch vom Affen ab, stumpft das Kind beim Gaffen ab, macht die Frau beim Schaft schlapp. Wie lange ist ein Giraffen gerade, wo werden die Karaffen knapp, schafft der Papst die Pfaffen ab, legt man im Bett die Waffen ab, was tun wir nicht in Schlafen ab? Und solche Sachen hatte ich da mit ihr, glaube ich. Jetzt weiß ich jetzt nicht ganz schon zu lange, aber.
Also ich würde mal wirklich sagen, dass für heutige oder eben auch jüngere Seher das sozusagen der berühmteste Clip ist, den man mit Otto und dem ORF assoziiert. Natürlich kennen die Leute
sonst
weil
die so zwei Welten zusammengekommen sind, ja. Nicht? Die volle Seriosität und der etwas, leicht Humor, das passt irgendwie, obwohl es eigentlich nicht gepasst hat. Und sie ist ja jetzt sogar Chefin vom ORF und ich bin plötzlich in der Albertina. Wir haben es also beide geschafft.
Ja, vielleicht begegnest du ihr noch.
Ja, bestimmt, sie hat sich schon angemeldet.
Jetzt hast du gerade selbst gesagt, dass die Musik auch eine immer größere Rolle spielt. Stimmt es, dass du in der Elbphilharmonie auftreten wirst?
Da trete ich jetzt am 17. Juni trete ich auf, und zwar mit dem klassischen Werk von Émile Saint-Saëns, wird das ausgesprochen,
ja.
Karneval der Tiere. Da habe ich meinen kleinen Sessel, habe ich mein Mikrofon und dann das Orchester auf der Bühne. Und da werde ich der Wortbeiträge zwischendurch sind ja frei. Der hat ja nur eine Musik geschrieben. Also kann ich dazwischen meinen Einsatz dann setzen. Werde ich auf die Tiere hinweisen, werde Gedichte über die Tiere vortragen und werde, das ist einfach nur mal ein Versuch. Warum nicht?
Aber wie ist denn dann der Unterschied? Einerseits, wenn du auf der Bühne stehst und die Massen toben und dir zujubeln und dann Otto alleine zu Hause im Atelier als Künstler. Was ist da der Unterschied?
Eigentlich kein großer, weil du malst auch für ein breites Publikum. In den Aufstellungen und so weiter. Findet so ein Happening statt? Das ist wie eine Vorbereitungszeit für einen Massenauftritt in irgendwelchen Ausstellungen und Galerien, wo das Publikum hinkommt. Und das ist eine gute Vorbereitung.
Dann sage ich danke Otto für dieses fabelhafte Gespräch und natürlich danke auch für diese schöne Ausstellung, die man ab jetzt in der Albertina bewundern kann.
Danke, das freut mich auch, und dass du so viel zugelassen hast, dass ich so schnell sprechen durfte, weil ich so wenig Zeit habe. Vielleicht sollten wir es mal nach und einen gemütlichen Nachmittag, wo wir uns wirklich Zeit lassen, um da solche Themen auszuarbeiten und auszureden.
Das machen wir. Danke.
Ich habe zu danken.